Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, hallo liebe Messebesucher. Ich freue mich, hier zu sein. Ich muss mich allerdings gleich im Vorhinein entschuldigen. Ich lag bis vor 10 Tagen sowas noch mit Grippe im Bett. Und was ich mir behalten habe, ist ein schöner Reizhusten. Das kitzelt so da hinten. Ich war extra beim Arzt, habe mich erkundigt. Ich bin nicht mehr ansteckend, also alles gut. Aber es könnte sein, dass ich das ein oder andere Mal husten muss. Ich bitte um Nachsicht. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin aus einer Zeitmaschine gestiegen. Also gefühlt war ich gerade da, um den ersten Band von den Legenden von Astrae vorzustellen, die toten Helden. Jetzt sitze ich schon wieder hier. Der zweite Band ist schon da. Wups, ein Jahr vergangen. Man glaubt es manchmal gar nicht, aber es ist tatsächlich so. Der zweite Teil, Tiefer Zorn, ist erschienen und ich bin heute hier, um den ein bisschen vorzustellen. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Einleitung. Der Kontinent Astrae ist ein großes Fantasy-Reich. Vor knapp 4 Jahrzehnten hat da ein schwerer Krieg getobt. 7 legendäre Helden haben einen Aufstand gegen einen despotischen Kaiser angeführt. Und im Zuge der epischen Schlacht hat sich eine Katastrophe ereignet. Und dieser Kontinent wurde in 2 Hälften gespalten. Das ist die sogenannte Kluft oder auch Bruch genannt. Und auf beiden Seiten dieses Bruchs haben sich die Länder ganz unterschiedlich entwickelt. Im Osten gibt es ein großes Königreich und eine fanatische Feuersekte. Im Westen gibt es viele kleine Königreiche, Herzogtümer und nicht weniger fanatische Sektierer. Seither sind 40 Jahre vergangen. Die Helden von einst sind fast vergessen, es gibt sie noch. Allerdings sind die Ereignisse von damals nicht spurlos an ihnen vorübergegangen, sondern sie haben ihre Narben davongetragen. Dabei würden sie eigentlich nochmal gebraucht werden. Es gibt nämlich eine dunkle Bedrohung, die mit der Vergangenheit der Helden in Verbindung steht. Der Roman spielt an ganz verschiedenen Schauplätzen. Ich habe mal 2 davon für heute rausgesucht. Die erste Stelle, die ich vorlesen möchte, spielt in der Wüste. Er war gestrandet. Nicht etwa am Ufer eines Meeres, sondern inmitten jener endlos weiten, trockenen Leere, die sich im Süden Australiens erstreckte und nach Osten hin bis weit in die Gebirge Turaniens reichte. Baraharik nannte man dieses Land in Altasha, die Feuerwüste. Nur 2 Handelsrouten gab es, die die Wüste durchschnitten. Die eine führte nach Süden, der Wüstenstadt Hyraka entgegen, die andere von dort gen Westen, nach Satrapos. Was weit im Osten jenseits der sich scheinbar endlos fortsetzenden Sanddünen lag, wusste niemand zu sagen, da keiner, der dorthin gegangen war, jemals zurückgekehrt war, um zu berichten. Die Zahl jener, die im Feueratem der Wüste den Tod gefunden hatten und deren Knochen unter heißem Sand begraben lagen, war nicht zu ermessen. Überleben konnte nur, wer genügend Wasser bei sich hatte und um Treibsand, giftiges Getier und andere Gefahren der Wüste wusste. Zuflucht gewährten nur die Oasen, zwischen denen die Handelskarawanen verkehrten und die sich wie rettende Inseln im glühenden Sandmeer erhoben. Mit einer solchen Karawane war auch Navid gereist und bis hierher gelangt in die größte Oase der Baraharik, die den Namen Aishak trug. Brunnen, Palmengärten und Dattelhaine erstreckten sich unweit des Wadi Tar und boten nicht nur Reisenden Zuflucht, sondern auch den Menschen, die sich in Aishak niedergelassen hatten und sowohl von den Segnungen der Oase als auch vom Geld der Reisenden lebten. Fragen wurden hier nicht gestellt. Es spielte keine Rolle, woher jemand kam oder wohin er wollte. Die Wüste machte die Menschen einander gleich. Jedenfalls war das Navids Hoffnung. Bis Aishak war er der Karawane gefolgt und dabei langsam wieder zu Kräften gekommen. Als sie die Oase erreichten, hatte sich Navid schließlich von seinen Begleitern abgesetzt und in einem der kleinen Dörfer Zuflucht gesucht, die Aishak übersäten. Ein argloser Handelsmann, dem er in einer dunklen Gasse auflauerte, hatte ihm freundlicherweise seine Barschaft überlassen, sodass Navid nicht zu hungern brauchte. Und einen neuen Burnus und ein Langmesser hatte er auch. Seither jedoch kreisten seine Gedanken nur um 2 Fragen. Wer hatte seinen Vater ermordet und aus welchem Grund? Die Thronbesteigung seines Onkels Astyages, das Erstarken des Feuerkults und nicht zuletzt die Intrigen der Hofschranzen schien ihm plötzlich in einem anderen Licht. Und ihm wurde klar, dass es viele Leute in Altasha gab, die einen Grund gehabt hätten, seinen Vater nach dem Leben zu trachten. Männer, deren Einfluss sich nach dem Tode Artabans des Großen entscheidend gemehrt hatte. Die ersten Wochen in Aishak hatte sich Navid in einer halb verfallenen alten Scheune versteckt. Schließlich war zu befürchten gewesen, dass seine Feinde sein Verschwinden nicht einfach hinnehmen und ihn verfolgen würden. Tatsächlich waren mehrere Trupps von Sturmreitern auf der Oase aufgetaucht, nach kurzem Aufenthalt jedoch weiter nach Süden gezogen, wohl in der Annahme, der Flüchtling wolle möglichst rasch nach Hiraka. Also hatte Navid sich schließlich wieder aus seinem Versteck gewagt und damit begonnen, die Karawansereien aufzusuchen, wo immer wieder Reisende aus Altasha eintrafen und Kunde aus der Königsstadt brachten. Und insgeheim reifte ihn der Plan, zurückzukehren und den Mörder seines Vaters zu suchen. Der Inhalt der Fiole war der Schlüssel. Fand er den, der das Gift gemischt hatte, fand er vermutlich auch den Mörder und mit ihm würde sich Navids eigenes Schicksal erfüllen, zum Guten oder zum Schlechten. Die Fiole war das Einzige, was ihm von seiner Vergangenheit geblieben war und im Grunde auch seine einzige Zukunft. Im Spätsommer, wenn die Karawanen aus Satrapos zurückkehrten und den Rückweg nach Altasha antraten, würde auch er in die Stadt seiner Väter zurückkehren. Bis dahin würde er weiter als niemand leben, würde verschweigen, wer er war und niemandem vertrauen, genau wie Gadatis es ihm aufgegeben hatte. Wehmut überkam ihn beim Gedanken an seinen alten Lehrer und er nahm mit Erleichterung zur Kenntnis, dass sich Musikanten zu den Kameltreibern gesellten. Ein dunkelhäutiger Mann aus Ophira spielte die Flöte, ein anderer schlug die Trommel dazu und eine Schar von Tänzerinnen, die nichts als seidene Hüfttücher trugen, drehte sich dazu im Kreis. Besonders eine unter ihnen erweckte Navids Aufmerksamkeit. Ihr Haar war schwarz und so lang, dass es ihr fast bis an die Hüften reichte, und sowohl ihre Züge als auch ihre Bewegungen waren von einer Anmut, die man hier im Niemandsland kaum je zu sehen bekam. Anders als bei den Frauen, die sonst um die Flammen tanzten, um den ausgehungerten Kerlen die Mäuler wässrig zu machen und ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen, schien ihr Tanz nicht nur Mittel zum Zweck zu sein. Die Art, wie sie sich bewegte, wie ihre Hüften kreisten und sie sich drehte, dass ihr schwarzes Haar und die fransenverzierten Schleier nur so flogen, fesselten Navid auf eine Weise, der er sich kaum entziehen konnte. Die Musik endete und die Tänzerinnen bückten sich, um das Geld aufzusammeln, das die Kerle ihnen zuwarfen. Einige von ihnen gesellten sich zu den Kameltreibern, andere tanzten zu dem Lied, das als nächstes einsetzte. Auch die Tänzerin, auf die Navid ein Auge geworfen hatte, begann sich wieder im Kreis zu drehen. Dabei kam sie Navid näher. Sein Blick zog sich förmlich an ihr fest, weidete sich an ihrem Liebreiz und ihrer Grazie wie ein Verdurstender an einer Quelle. In diesem Moment erst wurde ihm bewusst, was er hinter sich gelassen, was er tatsächlich verloren hatte. Und dennoch war ihm klar, dass er vor dieselbe Wahl gestellt, alles genauso wieder machen würde. Die fremde Schöne wandte ihm den Rücken zu, die nackten Arme hoch erhoben. Ihre Silhouette zeichnete sich gegen das orangerote Feuer ab, dessen züngelnde Flammen sie mit ihren Bewegungen nachahmte. Und im letzten Moment, ehe sie herumfuhr, um sich wirbelnd zu drehen, warf sie Navid einen Blick zu. Navid erstarrte innerlich. Hatte sie ihn tatsächlich angesehen? Unter den vielen, die am Feuer saßen? Sicher, sagte er sich, hatte er sich geirrt. Doch schon im nächsten Moment wandte sie sich wieder zu ihm um und für einige Augenblicke war es, als würde sie nur für ihn tanzen. Er hatte das Gefühl, dass sie ihn durchdringend ansah. Ein Schauer durchrieselte ihn und Navid merkte nun deutlich, dass die nur spärlich bekleidete Schöne in ihm auch noch andere Empfindungen weckte, als nur Erinnerungen an eine vergangene Zeit. Dann endete die Musik. Die unbekannte Schöne beendete ihren Tanz. Noch einen Augenblick blieb sie stehen, so als wollte sie sich Navid in ihrer ganzen Anmut zeigen. Dann lachte sie leise, fast ein wenig spöttisch und wandte sich ab. Noch im Umdrehen jedoch blickte sie zurück und indem sie nickte und eine einladende Geste machte, bedeutete sie ihm, ihr zu folgen. Ja, was weiter passiert, was die Schöne mit dem Navid anstellt oder auch nicht, werde ich an dieser Stelle nicht vorlesen, der dramaturgischen Gesamtsituation wegen, sondern ich möchte noch eine zweite Stelle vorlesen, die uns von der Wüste ganz nach Norden führt, in die Stadt Skaladag, die Stadt des Salzes und der Diebe. Und warum die so heißt, erklärt sich auch gleich. Skaladag war auf felsigen Klippen erbaut. Schon in grauer Vorzeit war die Landzunge, die weit ins sturmgepeitschte Nordmeer ragte, wegen ihrer Nähe zu den Salzminen besiedelt worden. Und beinahe so alt wie Skalarak selbst war auch die Teilung der Stadt in zwei Hälften. Eine reiche, Rikstedt genannt, in der es prunkvolle Häuser und vielstöckige Villen gab, die den reichen Kaufmannsfamilien und den begüterten Saligern vorbehalten waren. Und die arme Hälfte Darlik, was in der bordischen Sprache so viel wie arm bedeutete, aber auch heruntergekommen oder schäbig. All das traf auf jeden Stadtteil zu. Darlik war wenig mehr als ein Konglomerat schäbiger Löcher und windschiefer Hütten, die sich aneinander lehnen mussten, um nicht zusammenzubrechen. Hier lebten jene, die das Salz aus den Minen holten, es reinigten und mit ihrer Hände Arbeit dafür sorgten, dass die Kaufleute etwas hatten, woran sie sich bereichern konnten. Gedankt wurde es den Leuten mit geringem Lohn und einem frühen Tod, denn die Arbeit in den Minen hielt niemand besonders lange aus. Obschon Darlik nicht größer war als Rikstedt, lebte der weitaus größere Teil der Bevölkerung hier. Dies war dem strengen Regiment zu verdanken, das Keral Gulfulur, der Magistrat der Stadt mit Unterstützung des der reichsten und mächtigsten Familien führte. Und natürlich Osric Jarnhand, dem Stadtmarschall, der mit unnachgiebiger Härte das Gesetz vertrat. Jenes Gesetz, das die Reichen und Mächtigen der Stadt erlassen hatten und das stets auf ihrer Seite stand. Und das viele brechen mussten, wenn sie in Skaradag am Leben bleiben wollten, ganz besonders in einem Winter wie diesem. Auch Bray hatte es gebrochen, unzählige Male. In ihren schwarzen Skior gehüllt, das Gesicht und die Hände mit Ruß geschwärzt, damit sie in der Dunkelheit nicht gesehen wurde, huschte Bray über das flache, schiefergedeckte Dach Kai hinterher, der diesen Teil von Rikstedt wie seine Westentasche kannte. Nicht von ungefähr hatte Jenara ihn den Führern zugeteilt, die die Gäste nach durchlebtem Vergnügen im Haus des doppelten Mondes wieder nach Hause brachten. Im Zuge dieser Tätigkeit hatte Kai manches gesehen, das seine Begehrlichkeit geweckt hatte und in der Folge auch die von Bray. »Ist es noch weit?« raunte sie ihm zu, während sie sich hinter einen Schornstein duckten, um Atem zu schöpfen. Die Luft über Skaradag war feucht und eisig kalt. Das Meer war nur als fernes Rauschen wahrzunehmen. Tiefe Schwärze lag über der Stadt, die sich den Dieben als ein verwinkeltes Labyrinth flacher und steiler Dächer präsentierte, aus denen unzählige rauchende Schornsteine ragten. Entsprechend durchsetzt war die Luft von bitterem Brandgeruch, aber auch vom Odem des Salzes und dem Gestank von fauligem Fisch. »Nicht mehr weit«, gab Kai zurück und deutete auf ein Haus, das nur eine Gasse entfernt war. »Die Villa dort.« Bray maß das Gebäude, das die umliegenden um ein ganzes Stockwerk überragte und dessen Dach von großen, in den Stein gehauenen Wasserspeiern getragen wurde, mit einem fachkundigen Blick. »Hübsch«, stellte sie fest. »Ein bisschen protzig vielleicht.« »Vor allem hübsch reich.« Kai entblößte die Zähne zu einem Grinsen. Eine Lücke klaffte darin, das Andenken an den Kampf gegen die Spinnenzunft, den sie im vergangenen Jahr geführt und gewonnen hatten. »Dann los«, zischte sie, und beide gaben ihr Versteck hinter dem Schornstein auf und huschten in gebückter Haltung weiter über das Dach, lautlos und leichtfüßig, damit die Schindeln unter ihren Füßen nicht knackend brachen und sie verrieten. An der Stelle, an der die Dächer einander am nächsten waren, sprangen sie. Es war nur ein Satz von zwei Schritten, jedoch führte er über einen gähnenden Abgrund. Drei Stockwerke Leere klafften unter ihnen, der Grund war mit Klippenstein gepflastert. Wer dort aufschlug, war entweder sofort tot oder brach sich wenigstens sämtliche Knochen und Bray wusste nicht zu sagen, was von beiden sie schlimmer fand. Einen Augenblick lang schwebte sie buchstäblich zwischen Tod und Leben, dann landete sie sicher auf der anderen Seite und fing ihren Sprung katzengleich ab. Zu springen, zu klettern und sich lautlos zu bewegen, war ihr von frühester Kindheit an beigebracht worden und sie hatte es nicht verlernt, ebenso wenig wie Kai, der schon dabei war, das Seil zu entrollen, das er über der Schulter trug. Mit geübten Griffen band er es am Schornstein fest, dann war er schon dabei, sich vorsichtig daran hinabzulassen, während Bray die Gasse im Auge behielt. Zwar war um diese späte Stunde kaum noch jemand unterwegs, aber schließlich konnte man nie wissen. Und außerdem waren da noch die Wachen des Stadtmarschalls, die des Nachts in den Gassen patrouillierten. Kai war bereits im Haus verschwunden. Er zog zweimal am Seil, um Bray zu bedeuten, dass sie nachkommen sollte. Mit einem weiteren Blick in die Tiefe und über die umliegenden Dächer vergewisserte sie sich, dass sie tatsächlich niemand beobachtete. Dann ließ auch sie sich hinab. Kai hatte sich für ein schmales, mit Butzenscheiben versehenes Fenster entschieden, das vermutlich nicht in ein Zimmer, sondern auf den Hauptgang führte. Geschickt hatte er den Schließmechanismus ausgehebelt und geöffnet, sodass er hatte hineinschlüpfen können. Bray folgte ihm in das ungewisse Dunkel, das dahinter lag, und landete geschmeidig auf einem Boden aus glattem Kirschholz. Der Gestank, der außerhalb des Hauses herrschte, war verschwunden. Der Geruch von Wachs lag in der Luft, mit dem der Boden wohl erst kürzlich poliert worden war. Entsprechend rutschig war es. Kai konnte der Versuchung nicht widerstehen, den Gang hinabzuschlittern.
»Lass das!«
wies Bray ihn scharf zurecht. »Wir sind nicht zum Spaß hier.«
»Entschuldigung.«
Er grinste im spärlichen Mondlicht, das von draußen hereindrang. »Hätte ich fast vergessen«, fügte er hinzu, während beide die leeren Säcke hervorholten, in die sie die Beute zu stecken gedachten.
»Wo?«
fragte Bray nur.
»Unten, die Eingangshalle«,
erwiderte der Junge, und beide huschten über die Treppe hinab, bemüht, die Stiegen unter ihren Tritten nicht knarren zu lassen. Wie Bray feststellte, hatte Kai nicht übertrieben. Schon die Eingangshalle des Hauses, das der Salzhändler Owain Renlurd sein eigen nannte, glich einer Schatzkammer. Reich bestickte Teppiche zierten die Wände, dazu Waffen mit Edelsteinen besetzten Scheiden und silbernen Griffen. Ein goldener Kerzenleuchter fand ebenso Eingang in Brays Schnappsack wie eine kleine silberne Schale, deren einziger Daseinszweck darin zu bestehen schien, den Schlüssel zur Haustür aufzubewahren, wenn der Hausherr anwesend war. Niemand in Dalek besaß etwas Vergleichbares. Wozu auch, dachte Bray bitter, es besaß ja auch niemand einen Schlüssel, geschweige denn etwas, das man damit hätte wegschließen müssen. Sie nahmen nur mit, was sie tragen konnten, handliche Stücke, die ihnen auf der Flucht nicht hinderlich sein würden. Im ersten Stockwerk, wo sich der Salon des Hauses befand, setzten sie ihren Diebeszug fort. Hier, wo Renlurd seine reichen Freunde empfing, wo man Wein aus dem fernen Sarasa trank und sich mit vollgeschlagenen Bäuchen darüber amüsierte, wie primitiv und elend das Leben in Dalek doch sein musste, nahmen sie eine Sammlung kleiner Zinnfiguren mit. Dann zwei Kerzenleuchter aus Silber und ein in Gold gefasstes Wappen, das ein Schwert und eine Waage zierte, die Insignien Skaradax. Maß für Maß war in verschnörkelten Buchstaben darüber geschrieben, das von Reichen so gerne zitierte Motto der Stadt. Die Diebe verschnürten die Säcke und nahmen sie auf den Rücken, als ein Geräusch sie erstarren ließ. Es war ein lautes Knarren, so als ob sich jemand über die Treppe näherte. Bray huschte zur nächsten Wand und tauchte in ihren Schatten. Kai zückte den kurzen Dolch an seinem Gürtel, aber es war eine sinnlose Geste. Denn wenn sie entdeckt wurden und die Diener des Hauses sich auf sie stürzten, würde ein Dolch ihnen nichts nützen. Ja, auch hier werde ich aufgrund der dramaturgischen Gesamtsituation nicht verraten, wie es an der Stelle ausgeht, ob unsere Diebe geschnappt werden oder nicht. Aber ich hoffe, dass ich mit den beiden Textstellen ein bisschen Appetit aufs Lesen machen konnte und ein bisschen Eindruck von dem vermitteln, was den Leser im zweiten Teil der Legenden von Astrei erwartet. Ich werde einmal gefragt, ob es danach weitergeht, und das kann ich heuer aus vollstem Herzen bejahen. Der dritte Teil ist nämlich schon fertig geschrieben. Er trägt den Titel Rote Flammen und wird voraussichtlich sogar schon im Herbst erscheinen. Also dauert diesmal gar nicht so sehr lange. Danke. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche noch einen schönen Tag auf der Messe. Ich werde natürlich hier um die Ecke sein und Bücher signieren, falls jemand welche käuflich erwerben möchte. Und ja, vielleicht bis bald demnächst mal wieder. Nicht vergessen, morgen Abend um 8 die Pieper Fantasy Nacht im Schille Theater. Wer dazu kommen möchte, ist herzlich eingeladen. Danke euch.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.